Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen. In unserer heutigen Folge wird uns Dr. Melanie Merkler ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Melanie hat bis 2015 an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der Leuphana promoviert. Mittlerweile arbeitet sie als IT-Projektleiterin beim Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Stadt Hamburg. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen.
Hi.
Herzlich willkommen, Melanie.
Schön, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch und bin ganz gespannt, was du uns hier heute erzählen wirst. Vorab, der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Stadt Hamburg sagt ja schon eigentlich, was sie machen, aber erklär doch nochmal kurz die Zuständigkeit.
Ja, ganz genau. Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer, vielleicht gar nicht so bekannt. Ich selber muss sagen, kannte das vorher auch gar nicht. Es ist ja so, dass die Stadt Hamburg, also es ist ein Bereich der Stadt Hamburg, ein Teil der Hamburger Verwaltung. Wenn wir mal von bei der Stadt Hamburg anschauen, ist es so, dass Hamburg ja ein Stadtstaat ist und Bundesland und Stadt zugleich. Und in Hamburg gibt es eben 11 Fachbehörden und davon 2 Senatsbehörden. Und die Fachbehörden entsprechen eben den Ministerien in den Ländern. Und der LSBG ist ein Teil der Hamburger Verwaltung und ist der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet.
Und in dem Betrieb bist du jetzt für das Projekt Transmove zuständig und leitest das. Erzähl doch mal, um was handelt sich da?
Vielleicht fangen wir anders an. Vielleicht kann man noch mal kurz auf die Hintergründe eingehen. Es ist so, dass die Hauptaufgaben des LSBG als Dienstleister für den öffentlichen Raum und auch den Lifecycle des Infrastrukturvermögens der Stadt Hamburg ist der LSBG eigentlich eher so für Planung, Bau und Erhalt von der Verkehrsinfrastruktur zuständig. So Straßen, Brücken und Gewässer. Und auch für Gewässer- und Hochwasserschutz. Und aber eben auch die digitale Transformation. Das heißt so die grundlegenden Veränderungen im Arbeitswesen. Und all das, was der LSBG macht, das machen wir im DigiLab nicht. Und das ist eben das, wo mein Projekt auch Hashtag Transmove angesiedelt ist, im DigiLab. Und im Projekt Hashtag Transmove setzen wir KI-gestützte Mobilitätsprognosen um.
Jetzt hast du es gerade ja schon angerissen, dass eben KI auch eine wichtige Rolle spielt. Wo und wie kommt denn KI letztendlich in deinen Arbeitsabläufen oder in deinem Projekt da zum Einsatz?
Ganz genau. Bei dem Projekt Transmove oder Hashtag Transmove, KI-gestützte Stauprognose, geht es eben darauf, auf Basis von Methoden künstlicher Intelligenz ein intuitives Prognosetool zu entwickeln. Also wirklich zu schauen, wie kann man Methoden künstlicher Intelligenz verwenden, um ja Nutzerinnen die Möglichkeit zu bieten, Stau zum Beispiel in der Stadt Hamburg zu prognostizieren, vorherzusehen. Und wir wollen eine Prognose machen, die sich an verschiedenste Nutzerinnen und Nutzer richtet. Und zwar sowohl die Verkehrsplanerinnen und Planer in der Stadt Hamburg, die zum Beispiel Baustellen planen. Dass man guckt, wo baut man idealerweise eine Baustelle, um zu gucken, wie reagiert dann auch der Verkehr darauf? Entsteht, wenn man eine Baustelle macht, ganz, ganz viel Stau, weil es zum Beispiel auch Urlaub oder gerade Ferienzeiten sind. Und oder Wetter zum Beispiel, was für Einfluss hat Wetter auch auf potenzielle Stau- und Verkehrssituationen? Dass man da eben den Verkehrsplanern ein Tool an die Hand gibt und was verschiedenste Daten miteinander verschneidet, um idealerweise Prognosen für die Verkehrssituation zu geben. Das ist sozusagen die eine Seite der KI und wir möchten aber auch und das ist das Besondere auch bei uns im Projekt, wir versuchen die Stadt Hamburg so abzubilden, das heißt die 1,7 Millionen Hamburger in der Stadt und auch die 2,3 im Umland, insgesamt 4 Millionen Hamburger, so als Agenten abzubilden, dass man einfach genau mit einem KI und mit einem Institut arbeiten wir da zusammen, die eben prognostiziert, wie sich die einzelnen individuellen Personen in der Stadt Hamburg bewegen und darauf eben dann auch die Prognosen auszurichten.
Also agentenbasierte Simulation.
Ganz genau, genau. Ja.
Und wie komme ich jetzt an eure Ergebnisse oder wie kriege ich Zugriff drauf oder wie?
Genau, also es ist ein Prognosetool, was sich vor allem an die also auf der einen Seite für die Verkehrskoordinatoren richtet. Ja. Das wird Stadt Hamburg intern verwendet. Das, wie gesagt, Koordinatoren, auch die Stadtstraßen, Radwegeplaner oder ein anderer Nutzer sind zum Beispiel auch die Verkehrsleitzentrale, die Polizei, wenn kurzfristig zum Beispiel irgendwo mal Unfälle passieren, dass man dann auch schauen kann, wie verhält sich der Verkehr. Das ist eher ein Tool, was wir intern für die Stadt Hamburg zur Verfügung stellen oder in der Stadt Hamburg zur Verfügung stellen. Und wir werden die Daten, die wir in dem Projekt erarbeiten, aber auch in ein Tool der Stadt Hamburg überführen. Da sind wir gerade im Austausch mit einem anderen Unternehmen, die unsere Ergebnisse über eine App zur Verfügung gestellt, die ganz viele Hamburger jetzt auch schon nutzen. So viel kann ich verraten.
Okay, spannend. Du hast eben ja schon angerissen, dass es dann da, wo die Informationen an VerkehrsplanerInnen gehen, dass es da um Baustellen geht. Aber gibt es noch andere Teile oder Beispiele, wo Verkehrsplanung auch irgendwie davon Gebrauch machen kann?
Wie gesagt, das eine Seite ist natürlich Baustellen, genau, die Baustellenplanung, die langfristige, aber auch für die kurzfristige Nutzung tatsächlich so für die Situation, wenn irgendwie Unfälle passieren oder wenn es einen Wasserrohrbruch irgendwo gibt oder tatsächlich auch Demonstrationen in der Stadt stattfinden, dass man da einfach gucken kann, wie entwickelt sich da der Verkehr und wie können auch die Polizei kurzfristig darauf reagieren.
Du hast eben erzählt, dass das Projekt Transmove im Digilab angesiedelt ist. Erklär doch mal, was ist das Digilab, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das Digilab ist, wie gesagt, Teil des LSBG, des Landesbetriebs Straßenbrücken und Gewässer, und macht eben nicht genau das, was der LSBG macht, sondern was ganz anderes, ist letztendlich so eine Art Inkubator für Digitalisierungsprojekte im Kontext der Mobilitätswende. Und das ist ganz spannend. Das heißt, Mobilität ist bei uns ein Thema, auch sowas wie Ingenieursarbeitsplatz der Zukunft ist ein Thema. Und es ist relativ jung, 2019 gegründet. Und so wie wir auch sagten, ich bin als Beraterin damals eingestiegen, da waren es drei interne Kollegen und wir waren 6, 7, 8 Berater, die als Externe mitgeholfen haben, das Ganze aufzubauen. Und das Spannende ist eben, dass wir da den Blick haben auf Zukunft des digitalen Wandels in der Bau- und Mobilitätsbranche, aber auch Lösungen für zukünftige und aktuelle Probleme zu finden. Und die Herangehensweise ist eben so, dass wir selbst organisiert international sind und auch agil aufgestellt sind und mittlerweile um die 40 Personen, 40 Experten dort sind und für klassisches agiles Projektmanagement, für Softwareentwicklung, KI und Datenanalyse. Und wir haben auch Drohnenpiloten bei uns im Lab. Spannend. Also das ist ganz spannend, die sozusagen auch letztendlich Drohnenbefliegungen machen über Hamburg und da sozusagen auch Projekte in die Richtung aufgesetzt werden. Also wie du siehst, sind wir da ganz aktuell und digital mit dabei.
Und wie viele Projekte gehören dann zu dem Lab?
Da sind wir insgesamt, ich kann die genaue Zahl jetzt gar nicht sagen, es sind eine ganze Menge an Projekten, die einerseits, wie gesagt, so wie es bei Hashtag Transmove der Fall ist, Bund und Land gefördert sind, gibt auch andere, die von der Senatskanzlei zum Beispiel beauftragt werden. Ja. Oder auch, man kann uns auch extern sozusagen beauftragen, das ist auch die Möglichkeit. Und Ziel ist es eben, alle Bereiche des urbanen Lebens, wie es so schön heißt, vom Arbeitsplatz der Zukunft bis hin zur Mobilität im städtischen Raum eben nachhaltig zu verbessern mit Innovationen aus der Digitalität. Und das, da kommen natürlich auch immer wieder neue Bausteine dazu und so kann man da auch die Projekte immer wieder neu zusammensetzen.
Okay, spannend. Also sowieso erstmal überraschend, dass es da Drohnenpiloten gibt, hätte ich jetzt gar nicht kommen sehen. Cool. Das Projekt oder für das Projekt arbeitest du ja jetzt für die Stadt Hamburg. Vorher hast du aber das gleiche Projekt auch schon bei einem anderen Arbeitgeber geleitet. Wie ist da dieser Übergang oder diese Zusammenarbeit? Wie kann man sich die vorstellen?
Ja, das ist ganz spannend. Ich bin vorher bei einer Firma für Projektmanagement gewesen und die auch ursprünglich in Bayern sitzt, hatte damals, als ich in der Firma anfing, ein Büro in Hamburg gegründet und ich bin als Projektmanagerin bei dieser Firma angefangen, hier als erste Mitarbeiterin sogar in Hamburg. Und die hatten quasi das Projekt beim LSBG. Also sozusagen, ich bin als Beraterin beim LSBG dann eingestiegen und habe auch das Vorgängerprojekt von dem jetzigen Projekt geleitet als externe Beraterin. Und 2018 habe ich da angefangen und bin da sozusagen in der ganzen Organisation drin gewesen und hatte jetzt die Möglichkeit, sozusagen aus der Beratung in die Stadt Hamburg zu wechseln und habe das auch im letzten Jahr getan.
Hat sich denn damit irgendwie was für dich verändert oder wie viel hat sich damit verändert für dich?
Es hat sich insofern etwas geändert, dass ich jetzt Teil der Stadt Hamburg bin. Und das fühlt sich tatsächlich auch so an, dass ich jetzt für die Stadt Hamburg, meine Heimatstadt, etwas Gutes tue. Und das ist letztendlich auch die Motivation dahinter, zu sagen, man tut was für die Stadt. Nee, ansonsten bin ich in den gleichen Projekten drin, habe die gleichen Kollegen, gleichen Aufgaben. Also das war vorher genauso, wie es jetzt auch der Fall ist. Jetzt ist einfach die Identifikation mit der Stadt Hamburg vielleicht noch ein Stückchen mehr.
Du meintest ja gerade, du hast die gleichen Aufgaben, dann führ uns doch einmal vielleicht so kurz durch deine beruflichen Aufgaben oder durch vielleicht auch einen normalen Wochenablauf bei dir, wenn es den irgendwie gibt in der Form.
Ja, gute Frage. Normalen Wochenablauf ist ganz schön schwierig. Tatsächlich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, so ein bisschen Jongleurin der Themen. Ich bin Projektleiterin und es gibt viele, viele Themen, die natürlich langfristig auch geplant und bearbeitet werden müssen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Themen, die kurzfristig reinkommen. Und insofern eine typische Woche, nee, gibt es so nicht. Wichtig ist, dass man immer wieder die Aufgaben neu priorisiert und guckt, was kommt jetzt neu rein, was muss entsprechend gemacht werden. Also das ist eigentlich so eine der Hauptaufgaben, zu priorisieren. Wir haben feste Termine sozusagen auch im Team, dass man sagt, so Fachbereichsroutine haben wir einmal in der Woche oder auch Projektrücksprachen. Das, was bei uns im Arbeitsalltag ganz typisch ist, dass wir so Elemente aus der agilen Arbeitsweise bei uns im Projekt auch etabliert haben. Das heißt, wir haben jeden Morgen ein Daily, sprechen uns im Projektteam ab. Ja. Das sind drei Kollegen und ich. Und ein Daily, immer eine Viertelstunde, einmal kurzes Update, was ist gestern gewesen, was steht heute an, was für Herausforderungen gibt es gegebenenfalls. Und das machen wir mit täglich. Aber ansonsten, ja, was sind so Aufgaben? Viel, was im Projektkontext aufkommt, sind Statusberichte schreiben, Lenkungsgruppen vorbereiten, jetzt aktuell auch viel mit Datenschutzthematik, also solche Sachen. Ja. Aber auch so Kooperationen und auch immer wieder neue Themenfelder sozusagen aufmachen und auch zu schauen, wie kann es nach Projektende weitergehen. Ja. Also das sind so die, ja, das ist so der Horizont, den man sich bewegt, ja.
Als eine der Aufgaben hast du in deinem Lebenslauf stehen, aktives Stakeholder im Management, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich mir darunter noch nicht großartig was vorstellen kann. Was bedeutet das denn?
Aktives Stakeholderin-Management ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also wirklich zu gucken, in dem Projekt haben wir mit unterschiedlichsten Personen zu tun, mit Organisationen, Institutionen. Es ist auch so die Schnittstelle zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Mhm. Also in dem Projekt, das ist auch das Besondere an dem Projekt, verbinden wir diese drei Bereiche. Aus Verwaltungsseite eben die Organisation und auch die Entwicklung der Produkte. Das machen wir aber zusammen mit Personen aus der Wirtschaft, sozusagen mit Softwareunternehmen und Entwicklern, auch Softwareentwicklern und aber auch mit einer Universität zusammen. Und Stakeholderin-Management ist dann im Grunde genommen, alle so im Blick zu haben. Auch diejenigen, die nachher natürlich die Produkte nutzen. Wir machen das ja für jemanden, machen das nicht für uns, sondern für einen bestimmten Nutzerinnenkreis. Und dass man da aber schaut, was genau brauchen die, was wollen die, immer zu schauen, gibt es noch Informationen, die man weitergeben muss, die wichtig sind, damit auch das Projekt weiterhin unterstützt wird. Also letztendlich immer die Themen auch der unterschiedlichen Nutzerinnen im Blick zu haben, aber auch der Auftraggeber zum Beispiel. Wir haben auch einen Auftraggeber von Seiten der Behörde, also aus Politik, auch da zu schauen, wo geht da die Richtung hin und da immer im Austausch zu sein. Also viel Kommunikation und viel Sprechen.
Ich kann mir vorstellen, dass das kompliziert ist, das alles zu vereinen. Ist das dann auch so, wenn das von der Stadt ausgeht, dass das quasi über Ausschreibung nur funktionieren kann mit den privatwirtschaftlichen, mit der Zusammenarbeit da?
Ich würde sagen, nicht nur. In unserem Fall ist es tatsächlich so, und das zeichnet auch das Projekt aus, dass wir ein Bund- und Land gefördertes Projekt sind. Und wir bekommen sozusagen Fördergelder von der Bundesrepublik Deutschland und auch Mittel aus dem Land Hamburg dazu. Und da muss man eben auch bestimmte Auflagen erfüllen, um diese Gelder zu bekommen und diese Gelder auch einzusetzen.
Okay. Ja gut, stelle ich mir auch kompliziert vor, wahrscheinlich insgesamt, oder vieles zu vereinen da. Ein Stichwort, was man in deinem Zusammenhang liest, ist Smart Cities. Was würdest du denn sagen, was macht denn eine smarte Stadt aus, wenn man da in die Zukunft blickt?
Smart City, großes Feld, großes Thema. Und wir mit unserem Bereich sind tatsächlich nur ein kleiner Teil im Bereich der Mobilität. Also so die Projekte oder auch das Projekt, mit dem wir uns hier beschäftigen oder ich mich auch beschäftige, ist ja aus dem Bereich Mobilität. Der ganze Bereich Smart City umfasst dann das ganze große Feld Leben in der Stadt im Rahmen von Digitalisierung. Das ist dann die Mobilität, das ist Schule, das ist Wohnen, das ist Abwasser und alles Mögliche sozusagen, was eine digitale Stadt ausmacht. Und das Ganze eben vor allem unter dem Aspekt der Digitalisierung zu sehen und zu schauen, wie kann man neue Kommunikationsmittel und auch neue Digitalisierungsformen nutzen, um diese Aspekte miteinander zu verbinden und auch nachhaltig zu gestalten.
Und jetzt haben wir eben schon einen Einblick gekriegt in deine verschiedenen Aufgabenbereiche. Was würdest du denn sagen, was begeistert dich an deinen Aufgaben, die du momentan hast, am allermeisten?
Ich glaube, das Spannendste, was gerade auch bei uns im Umfeld passiert. Ich sagte ja, wie gesagt, wir sind im LSBG und dort im DigiLab. Wir sind im digitalen Labor der Stadt Hamburg, machen da eben was ganz anderes und arbeiten vielleicht auch ein bisschen anders, als es sonst der Fall ist in klassischen Verwaltung. Mhm. Und zwar das, was mich begeistert, ist das Hybride oder Umsetzen von hybridem Projektmanagement in der Verwaltung. Das heißt, so den Spagat hinzukriegen zwischen dem klassischen Projektmanagement und auch der agilen Softwareentwicklung. Das ist ein unglaublich spannendes Feld, wo man auch neue Wege gehen kann und anders, als man vielleicht denken würde, auch gerade vor dem Hintergrund der Bund- und Landesförderung und auch vor dem Hintergrund der Verwaltung. Wir haben relativ großen Freiraum, auch in der Umsetzung der Projekte. Und dadurch, dass wir hier mit unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Bereichen und Professionen zusammenarbeiten, gibt es auch immer wieder einen neuen Blickpunkt auf die eigene Arbeit und zu gucken, wie kann diese Arbeit gerade in dieser Schnittstelle Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft einen Mehrwert finden. Genau. Und deswegen ist es insgesamt ein ganz tolles Team, in dem wir da zusammenarbeiten und wir auch das Gefühl haben, da können wir eine ganze Menge zusammen umsetzen. Ja.
Und was sind denn bei all dem die größten Herausforderungen für dich?
Ich glaube, das, was ich gerade so als Vorteil beschrieben habe, ist ein bisschen auch die Herausforderung, gerade eben so die letztendlich auch Übersetzerin zu sein zwischen Politik und Entwicklung. Also es ist tatsächlich ein sehr politisches Umfeld, in dem ich da auch bin und quasi diese unterschiedlichsten Bedürfnisse auch zu verstehen, die auch umzusetzen und auch in beide Richtungen dann entsprechend wiederzuspiegeln. Ja. Also ich glaube, das ist so die Herausforderung und auch Themen zu managen und letztendlich diese Bälle, von denen ich auch vorhin so sprach, es gibt unglaublich viele Themen, die zu jonglieren und auch zu gucken, welche Bälle sind gerade in der Luft, welche Bälle muss man noch dazu nehmen, welche Bälle muss man dann vielleicht auch mal wieder fallen lassen. Das ist so die Herausforderung, weil es unglaublich viele Themen sind, die so auf dem Zettel stehen, ja.
Jetzt hast du gerade von diesem Jonglieren erzählt. Wie würdest du es denn zusammenfassen? Was sind denn Fähigkeiten und Eigenschaften, die BerufseinsteigerInnen da mitbringen sollten, um dieses Jonglieren zu beherrschen?
Ja, tatsächlich gar nicht so leicht. Aber ich glaube tatsächlich eine Offenheit und auch eine Aufgeschlossenheit für unterschiedlichste Themen. Also nicht irgendwie so starr irgendwo reinzugehen, sondern tatsächlich eine Aufgeschlossenheit zu haben. Und ich glaube auch, eine gewisse Zuversicht, dass das, was so passiert, auch sich in das Gute oder das, was draus wird sozusagen. Also tatsächlich einfach zu schauen, was kommt und dann auch zu machen. Also ich glaube, das ist auch so die neue Brille, die man heute braucht. Einfach machen und bin auch jemand, der immer gerne Dinge auch durchdenkt, aber manchmal ist es einfach wichtig zu machen.
Ja, das verstehe ich sehr, ja. Ist denn, oder anders gefragt, was war denn für dich das spannendste Projekt, was du bisher begleitet hast? Beziehungsweise ist es das jetzige vielleicht auch?
Ich glaube, es ist tatsächlich das jetzige. Also wie gesagt, Hashtag Transmove, KI-gestützte Mobilitätsprognose ist ein so umfassendes Thema. Gerade das Thema Mobilität, was uns alle betrifft. Ja. Jeder von uns ist unterwegs mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Scooter. Und ich glaube, das ist ein großes Potenzial, was auch in Zukunft sozusagen ein ganz wichtiges Thema sein wird. Wir haben das ganze Thema E-Fuels, Nachhaltigkeit, also da wird sich eine Menge tun. Und da einfach Teil des Ganzen zu sein, ist spannend eben mit diesem Projekt, was, glaube ich, auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Hamburger Mobilität haben kann.
Okay, spannend. Und wenn da bei all dem jetzt mal irgendwas nicht klappt, wie bist du oder wie gehst du persönlich mit Rückschlägen um? Oder was ist da das größte Learning vielleicht auch aus irgendeinem Rückschlag in der Vergangenheit?
Ich glaube, mein Motto ist immer so ein- und zweimal tief durchatmen und dann weitermachen. Ja. Also Learning ist wirklich, es geht immer weiter. Also sich nicht zu sagen, jetzt ist irgendwie alles zu Ende oder alles irgendwie verloren, sondern einfach zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so, wie es geplant war, war vielleicht auch nicht so, wie ich mir das gedacht hatte, aber dann einfach weiterzumachen und zu sagen, so durchatmen, Luft holen und weiter geht's.
Okay, spannend. Das, was du jetzt machst, ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt fragen würde, was wolltest du als Kind für einen Beruf ergreifen, bestimmt nicht das, was als Kind in der Form, kann es ja gar nicht so in Erscheinung getreten sein, aber was wäre denn früher eigentlich deine Vorstellung gewesen und wann kamst du zu der Vorstellung, das zu machen, was du jetzt machst?
Also als Kind wusste ich gar nicht, dass es das gibt tatsächlich. Als Kind war tatsächlich so das Thema Schreiben ein großes Thema. Also so zu gucken, Kommunikation und auch in Richtung journalistisches Schreiben. Das war so das, was ich auch hier tatsächlich auch an der Uni dann gemacht habe.
Das passt natürlich erstmal sehr zu Kuwi, wenn man gern schreiben mag, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch mit Grundvoraussetzung.
Absolut. Und ich glaube, auch dadurch dieses schreiberische Aufgeschlossensein, das ist was mich auch dahin gebracht hat. Und ich glaube auch so diesen Blickpunkt auf Kommunikation zu haben und immer, Dinge auch vermitteln zu wollen. Ich glaube, das ist so der Punkt, auch so Dinge miteinander oder verschiedenste Themen miteinander in Verbindung bringen zu wollen. Und das hat mich dann auch so zu dem geführt, wo ich bin, weil auch gerade das Thema Projektmanagement natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, der auch von den Grundlagen, die ich gelernt habe, wo ich auch entsprechende Zertifizierung gemacht habe, die einfach eine ganz große Grundlage für das sind, was ich heute mache.
Ja. Jetzt hast du gerade von irgendwelchen Zertifizierungen erzählt. Was hat es damit auf sich?
Ganz genau. Und zwar, das war tatsächlich nach der Promotion oder nach der DIS hier in der Uni, habe ich die Möglichkeit gehabt, ein Projektmanagement-Zertifizierung zu machen. Das ist von der GPM, Gesellschaft für Projektmanagement hier in Deutschland, die IPMA-Zertifizierung, das sind grundlegende Projektmanagement-Zertifizierungen und Standards, habe ich die Grundausbildung gemacht, die einfach ein großes, gutes Baukastensystem an Projektmanagement-Wissen und Know-how mitbringt, mit einer entsprechenden Prüfung, mit einer mündlichen und schriftlichen Prüfung am Ende. Und die baut aufeinander auf und habe dann auch die nächsthöhere Zertifizierung gemacht. Und das ist letztendlich ein guter Baukasten für klassisches Projektmanagement, um Projekte strukturieren zu können, strukturiert angehen zu können und auch strukturiert durchführen zu können. Da werden aber auch schon Aspekte des agilen und neuen Projektmanagements mit eingebracht. Und das ist eben das, was wir eben auch in unseren Projekten so leben.
Und wie zeitintensiv ist es dann, so ein Zertifikat zu erlangen?
Ja, tatsächlich sind das meistens so 6-7 Tage, die man in 3x2 Modulen sozusagen erlernt und dann auch einen Bericht, tatsächlich so einen Bericht schreiben muss, plus noch eine mündliche Prüfung. Also das Ganze dauert dann schon so 3-4 Monate in Summe, um dieses Zertifikat dann auch zu bekommen, genau.
Jetzt zum Abschluss des ganzen beruflichen Teils hier. Erzähl doch mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Was nicht im Lebenslauf steht? Ich segel.
Ja.
Und das passt insofern, weil es ein bisschen auch der Vergleich mit dem Projekt ist. Also das Projekt ist tatsächlich so mein, hast du schon rausgehört, so das berufliche Leben, und das passt auch ganz gut zu. Ich habe so einen schönen Spruch gefunden, wo es so heißt, es kommt nicht drauf an, woher der Wind weht, sondern wie du die Segel setzt. Mhm. Und das ist auch ein bisschen so das Motto zu sagen, klar, es gibt Veränderungen in technischer Hinsicht, gerade bei uns in IT-Projekten und IT-Software-Projekten passiert natürlich eine ganze Menge, aber auch politisch sozusagen passiert auf Grundlage der Voraussetzung, wer ist gerade in der Behörde sozusagen, wie ist die Politik, wie ist da die Zusammensetzung. Da sind immer Anpassungen erforderlich und deswegen das mit dem Segeln passt immer ganz gut, weil man gucken muss, so, wo kommt der Wind her und wo geht's hin. Und mal geht das Wasser ruhig, mal gehen die Wellen hoch, und einfach die Zuversicht zu haben, so die Wogen zu glätten. Und ich bin schon einige Turns gesegelt und manchmal gehen die Wellen hoch und manchmal gehen sie dann auch wieder runter. Und das ist das, was sehr schön
ist. Sehr spannend. Okay, dann danke dir erstmal zu den Einblicken zu deinem Arbeitsalltag. Jetzt möchte ich mit dir konkret auf deine Promotion an der Leuphana zu sprechen kommen. Du hast an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften promoviert. Erzähl doch mal, zu welchem Thema das damals war.
Genau, und zwar das Thema hieß Chancen und Herausforderungen, die globale Führungskraft als Erfolgsfaktor internationaler Unternehmungen unter dem Einfluss kultureller Paradigmen.
Da steckt erstmal viel drin.
Da steckt ganz schön viel drin. Und das Ganze hat sich letztendlich ergeben auch aus der Magisterarbeit, die ich vorher hier an der Leuphana geschrieben habe. Es geht darum, Kommunikation und BWL miteinander in Verbindung zu bringen. Also das ist einfach so zu schauen, wie sieht Führung im 21. Jahrhundert aus? Also das war so der Leitgedanke des Ganzen. Kommunikation ändert sich, die ganzen Führungstheorien ändern sich. Und ich habe mir in meiner Arbeit eben angeschaut, wie ist die Entwicklung von Führungstheorien gewesen? Was macht Führung im 21. Jahrhundert aus? Ich habe die Arbeit damals so gestaltet, dass ich viele Interviews geführt habe mit CEOs, mit Personalern, auch mit Nachwuchskräften, und zu gucken, was ist eigentlich der Spirit von Führung heutzutage und was ist eben wichtig für Führung gerade am Wechsel des Jahrhunderts.
Und gerade weil du jetzt Projektleiterin bist, was konntest du denn daraus konkret für deine Arbeit seitdem da mitnehmen?
Ich glaube, das, was auch jetzt schon in unserem Gespräch angeklungen ist und das, was ich auch immer so zu, ja, was ich ganz wichtig finde, dieses Kommunikation miteinander im Austausch sein und auch so die Erkenntnis im Projektmanagement, man muss auch nicht immer alle Themen im Detail kennen. Ich bewege mich jetzt in einem Umfeld, wie gesagt, IT, Softwareentwicklung, das ist nicht das, was ich originär mal studiert habe. Wie gesagt, ich bin Projektmanagerin und das ist auch so die Erkenntnis, man muss nicht überall Fachexperte sein, sondern wichtig ist es dann zu wissen, wer ist der Fachexperte, wie kann ich mit diesem Fachexperten sprechen und wie kommen wir dann sozusagen auf einen Nenner. Also das ist dann, denke ich, auch das Geheimnis von Führung, da auch an den ein oder anderen Stellen eben loszulassen und zu sagen, okay, das muss ich jetzt vielleicht gar nicht wissen, sondern meine Aufgabe ist es jetzt, die Dinge so zusammenzubringen und auch in einen großen Kontext einzuordnen. Also ja, das ist, war so auch die Erkenntnis, ja.
Also in der Praxis, du musst nicht den ganzen Programmiercode verstehen.
Den muss ich nicht verstehen und das wäre auch die Herausforderung. Da wäre ich wahrscheinlich lost.
Hat sich das Thema denn vorher schon rauskristallisiert für deine Promotion? Also schon in deinem Magister oder wann war dir klar, dass es da um Führung gehen soll?
Dass ich promovieren würde, war, also habe ich vorher nicht so in Betracht gezogen. Ja. Es war tatsächlich so, dass ich in meiner Magisterarbeit über kulturelle Kommunikation geschrieben habe. Also da war der Titel Kulturelle Kommunikation als ökonomischer Faktor in internationalen Unternehmen. Mhm. Also auch da zu schauen, wie wichtig ist Kommunikation in internationalen Unternehmen? Was macht Kommunikation da eben aus? Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch gesehen, dass Führung da ein ganz elementarer Bestandteil des Ganzen ist. Und erst durch die Magisterarbeit und auch durch den Abschluss der Magisterarbeit bin ich dann im Grunde genommen zur Promotion gekommen. Das war nicht das langfristige Ziel, jetzt zu promovieren, sondern tatsächlich hat sich das dann ergeben, dass auch mein Doktorvater mich dann ansprach und sagte, haben Sie nicht Lust zu promovieren? Mhm. Okay, ja.
Okay, darüber kam dann die Entscheidung.
Genau, genau. Und das Thema Führung hat mich aber trotzdem immer schon interessiert und ich fand es immer spannend, auch zu gucken, wie kann man mit Sprache, mit Worten, mit auch Dingen, die man selbst sozusagen reinbringt, Dinge weiterentwickeln und zu etwas Neuem führen. Und das war, glaube ich, so der Reiz auch an dem Thema, ja.
Okay, spannend, wie das dann aufeinander aufbauen kann. Was würdest du denn sagen, sind rückblickend die größten Stärken deiner Promotionszeit hier an der Leuphana?
Die größten Stärken waren, ich glaube, einerseits der Rahmen, den das Promotionsstudium gegeben hat. Mhm. Es gab einige Grundseminare, die man besuchen musste. Man hatte immer den Doktorvater, die Doktormutter sozusagen im Ansprech, oder die konnte man immer ansprechen. Die Stärken waren aber, dass man dann relativ frei war in dem, wie sich die Arbeit entwickelt hat, aber immer wieder sozusagen die Rückkopplung auch zu der, zu der Uni hatte, zu Doktormutter, Doktorvater, aber auch ein Rückhalt in einem Kreis von Promovierenden, wo wir uns regelmäßig getroffen haben und uns da, so ein Doktorandenseminar, wo wir uns regelmäßig auch über unsere Themen berichtet haben und uns da auch Anstöße gegeben haben, ja.
Während der Promotion hast du einerseits eine Zeit lang als Werkstudent bei Airbus gearbeitet und dann aber auch als Chief Communication Officer beim Computer Service und Vertrieb Hamburg. Wie ging das parallel zusammen?
Das mit der Arbeit bei Airbus ist insofern auch eine ganz lustige Anekdote, weil ich damals die Magisterarbeit auch schon bei Airbus geschrieben habe. Und ich wollte unbedingt dieses Thema kulturelle Kommunikation bei einem großen internationalen Unternehmen schreiben. Airbus bot sich hier in Hamburg an. Ja. Und ich bin relativ blauäugig auf Airbus-Zugang, habe gesagt, ich möchte gerne meine Magisterarbeit hier schreiben. Da sagte Airbus, sehr schön, das ist schön, dass Sie das machen möchten. Dafür müssen Sie hier aber intern angestellt sein, müssen Sie Werkstudentin sein. Und so habe ich mich dann beworben, also wirklich als externe Werkstudentin beworben, bin genommen worden. Und das war dann erst die Möglichkeit, dass ich die Magisterarbeit schreiben konnte. Ja. Also insofern war das da die Krücke. Und genau, dann habe ich die Magisterarbeit dort geschrieben und es ging dann aber auch über während meiner Promotionszeit, dass ich dort noch weiter als Werkstudentin tätig sein konnte. Und dieser Stand, einerseits sozusagen die Erfahrung aus der Wissenschaft heraus, das mitzunehmen, aber auch immer die Verbindung zur Wirtschaft, zu dem, was dann auch im Unternehmen passiert, fand ich immer ganz, ganz wichtig.
Okay. Und danach ging es weiter als Chief Communication Officer. Das war dann nicht mehr eine Werkstudentenstelle, sondern...
Nee, das war ja eine kurze Zwischentätigkeit, wo es dann auch darum ging, ja, für Kunden, externe Kunden, so CIs und Kommunikationskonzepte zu entwickeln. Das war eine relativ kurze Zeit, aber auch wieder das Thema Kommunikation sozusagen, was da, was damit durchspielt, genau. Aber nochmal zurück zu Airbus, da ist einfach das Thema Internationalität ein großes Thema gewesen. Das ist eben das, was mich auch unglaublich reizt.
Und wie konntest du es dann... Also wenn diese andere Stelle dann doch mehr Stunden hat, wie hast du das irgendwie vereinbaren können mit der Promotion oder wie sah es währenddessen mit Freizeit oder mit Work-Life-Balance
insgesamt? Ja, tatsächlich war sehr viel Arbeit sozusagen, weil die Werkstudententätigkeit waren immer so 20 Stunden in der Woche und die andere Zeit war dann tatsächlich am Schreibtisch sitzen und lesen, schreiben. Also im Grunde genommen war es dann Fulltime, eigentlich mehr als Fulltime-Job durch die Doktorandenseminare dann ja auch am Wochenende und die Vorlesungen. War eine sehr intensive Zeit und... Ja, sehr intensive Zeit.
Und zu dieser intensiven Zeit, wem würdest du denn diese und damit die Promotion an der Leuphana empfehlen und wem vielleicht auch nicht?
Ich würde sie denjenigen empfehlen, die auch wieder offen aufgeschlossen sind, neue Themen zu entdecken, die auch eine gewisse, also die aber trotzdem auch eine Idee haben, worüber sie arbeiten möchten. Also bei mir hat sich das eben gut angeboten mit der Magisterarbeit, dass ich wusste, wie kann ich darauf aufbauen, das entsprechend auch weiter entwickeln und neue Aspekte reinbringen. Ich würde es Personen empfehlen, die schon eine Idee haben, wo es hingehen könnte, dann aber auch offen sind, neue Dinge aufzunehmen, die dann von Professoren, Mitstudenten, Kommilitonen kommen. Also letztendlich nicht ganz festgefahren sind in dem, was sie machen wollen, sondern ja einfach Dinge auch zusätzlich mit aufnehmen. Das war bei mir auf jeden Fall so, dass ich mich mit einem Thema beschäftigt habe und dann kam aber im Laufe des Lesens immer noch, du wirst es auch sozusagen kennen, so aus allein auch bei Hausarbeiten. Und es kommen dann immer neue Themen dazu und neue Aspekte dazu. Und das ist gerade in der Promotion natürlich auch so, dass man sich dann nicht verlieren darf. Ja. Also insofern auch wieder, wem würde ich es empfehlen? Denjenigen, die sagen, okay, ich habe Lust daran, mich in verschiedene Themen rein zu vertiefen, dann aber auch irgendwann einen Punkt zu setzen und einen Schnitt zu setzen und sagen, okay, das ist jetzt das, was für meinen Bereich wichtig ist.
Ich kann das sehr nachvollziehen, dass es schwerfällt, so diesen ganz engen Fokus zu finden oder dann auch über so lange Zeit zu behalten. Stelle ich mir auch dann als Herausforderung vor oder etwas, was auch nicht allen vielleicht unbedingt liegt wahrscheinlich. Mhm. Um jetzt von deinem Promotionsstudium jetzt einen Blick in die Zukunft zu werfen, welche Wünsche sind es denn konkret, die du gerade an dein Berufsleben der Zukunft hast?
Mein Berufsleben der Zukunft sollte spannend bleiben, sozusagen immer neue Themen auch mitbringen. Wie gesagt, das Thema Mobilität, glaube ich, ist ein Thema, was unglaublich spannend bleibt. Das Thema Projekte allgemein ist ein Thema, was spannend ist. Wie ich anfangs schon sagte, habe ich ja diese Projektmanagement-Zertifizierung, das ist sozusagen auch ein Ziel, da noch sozusagen diese Zertifizierung weiterzumachen, aber auch Projekte, vielleicht dann auch, wenn das jetzige Projekt zu Ende ist, neue Projekte sozusagen zu entdecken und ja, keine Ahnung, jetzt wo ich hier wieder an der Uni bin, vielleicht ja auch nochmal wissenschaftlichen Artikel zu schreiben oder irgendwie auch in die Richtung nochmal zu gehen, das ließe sich, glaube ich, auch gut verbinden mit dem, was
was
die Projekte mitbringen und auch mit dem, was damals in der DIS so gedacht wurde.
Das heißt aber, weil du gerade noch von den Zertifikaten gesprochen hast, da gäbe es in dem Bereich noch weitere Stufen, die du erreichen könntest oder die dann noch zu machen wären?
Ganz genau. Und das ist so auch das Ziel, einfach da zu schauen, da die weiterzumachen und dadurch natürlich auch nochmal zu reflektieren, was man so macht. Also letztendlich sind diese Zertifizierungen auch die Möglichkeit, das eigene Feld des Projektmanagements zu reflektieren und das ist auch für einen selbst eine sehr gute Möglichkeit, das einmal zu übersehen.
Ja, nochmal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Ja.
Und zusammenfassend zum Abschluss, was würdest du sagen, welche der Bausteine sind denn die wichtigsten auf deinem Weg bis hierhin gewesen?
Die wichtigsten Bausteine, ich glaube, es ist das Puzzle aus all dem. Also ich glaube, es gibt nicht den einzigen wichtigen Baustein, sondern das Puzzle aus all dem, was mich dahin geführt hat. Ich habe ja auch vor dem Studium eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ich glaube, das ist so schon mal ein Einstieg gewesen, zu wissen, wie sieht's in der Praxis aus. Sozusagen, als ich an die Leuphana kam, hatte ich ja die Ausbildung schon hinter mir und hatte eine Idee, wie sozusagen die Wirtschaft läuft. Also das war, glaube ich, eine gute Grundlage. Aber letztendlich auch hier in den Seminaren Projektansätze mitzunehmen. Auch die Projektmanagement-Ausbildung, glaube ich, war ein ganz wichtiger erster Bestandteil damals nach der Promotion. Und ja, diese Beratungstätigkeit dann mit Übergang in die, ja, in die jetzige Tätigkeit. Ja. Ich glaube, es ist das Puzzle aus all dem, was man macht. Und ich glaube, es ist dann auch immer so, dass es nicht das Richtige oder das Falsche gibt, was man macht. Vielleicht kennst du es auch. Man denkt manchmal, wofür ist denn das jetzt eigentlich gut? Ja, trägt das überhaupt zu dem bei, was ich mir vielleicht jetzt gerade vorstelle, was kommt? Und am Ende, zumindest ist das aktuell so mein Blick, alles ergibt dann irgendwie Sinn und es zahlt so aufeinander ein. Genau. Also insofern auch da die Offenheit und Aufgeschlossenheit. Ja. Ich glaube, das ist das, was mich auch immer so getragen hat.
Mhm. Jetzt ist Offenheit ja schon ein Stichwort. Welche Tipps würdest du denn Absolventinnen der Leuphana ansonsten noch mit auf den Weg geben für ihren Einstieg ins Berufsleben?
Ja, genau das. Also Offenheit, Aufgeschlossenheit und auch wenn du mich jetzt fragen würdest, was aus dem, was ich in der Uni studiert habe, brauche ich wirklich in meinem Alltag, ist es, glaube ich, wirklich das, diese Offenheit und Aufgeschlossenheit, auch an Dinge ranzugehen, Dinge zu betrachten, auch Dinge miteinander in Verbindung zu bringen. Ich glaube auch dadurch Magisterarbeit, Dissertation, einfach da auch verschiedenste Fakultäten miteinander in Verbindung zu bringen. Und das auch mit Blick auf die Berufseinsteigenden, einfach zu gucken, Studium ist ein super guter Baukasten, um die Dinge zu organisieren oder beziehungsweise zu analysieren, aber dann aufgeschlossen sein für die Themen, die da kommen. Ja. Und das ist so vielfältig, was es da so gibt und da einfach die Offenheit zu haben. Ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Offenheit einfach ein sehr, sehr wichtiges Stichwort ist. Dann vielen Dank, Melanie, für das tolle Gespräch und alles Gute für deine weitere Zukunft.
Vielen, vielen Dank und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode mit euch, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.